Die Beleuchtung ist cool, oder? Die passt voll zur Geschichte, denn jetzt geht's, ich verzichte auf diese Hu-Hu-Musik, aber es geht jetzt echt um die Zwischenwelt, also die Welt zwischen Leben und gestorben sein. Himmel, Hölle. Mein Gast erzählt, wie er aufgrund einer schweren Corona-Erkrankung ins Krankenhaus kommt und dann wird er ins Koma versetzt. Und wer schon immer mal wissen wollte, ja, kriegt da überhaupt irgendjemand was mit oder schlafen die bloß oder wie geht's da vor sich? Jetzt kommt die Auflösung. Das ist natürlich subjektiv, weil man von dem Bericht, den mein Gast erzählt, nicht drauf schließen kann, dass es jedem so geht. Aber ihm ging es so. Er hat mitbekommen, wie er am Sterben ist. Er hat die Beerdigung gesehen. Er hatte, sagt es mehrmals, seine Hand schon an der Türklinke zum Himmel. Ob er da durchgucken konnte in Spalt, das kommt jetzt in der Geschichte.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir erstmal, ja gut, hat er auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Gar nicht abgedreht, das war.
Daniel sagte mir, er schickte mir eine WhatsApp und sagte, sprach drauf und sagte, du musst unbedingt den Egon einladen. Korrigier mich. Der ist das Wunder von
Detmold.
Lemko.
Detmold.
Detmold, genau. Das Wunder von Detmold. Ja. Und wieso Wunder von Detmold?
Corona erkrankt, schwerst erkrankt. Und ich bin in Detmold gewesen. Wenn ich da geblieben wäre, wäre ich nicht mehr am Leben. Bin dann im Koma verlegt worden nach Bad Oeynhausen. Da bin ich an die ECMO-Maschine angeschlossen worden. Und aus medizinischer Sicht hat mir das Leben gerettet.
Wie lange lagst du im Koma?
Ich kam am 1. Dezember in die Intensivstation und bin am 17. Dezember ins Koma versetzt worden, künstliche Beatmung und so weiter. Bin dann am 25. nach Bad Oeynhausen gebracht worden, am 26. Dezember. Also es jährt sich alles jetzt, die Tage.
Und, dachte ich auch gerade,
ja. Am 26. Dezember an die ECMO angeschlossen. Und
an die was, an die?
ECMO.
Was ist das?
Das ist eine, im Grunde genommen aus der Kardiologie, wenn die Lunge den Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgen kann. Meine Lunge war zu. Ich habe die Röntgenbilder gesehen, die war nichts zu machen. durch die Leistenschlagader wird Blut ausgeführt, Kohlenmonoxid rausgefiltert, mit Sauerstoff angereichert, durch die andere Vene wieder eingeführt, damit der Körper mit Sauerstoff versorgt wird, weil die Lunge nicht mehr in der Lage war. Das ist die sogenannte ECMO-Maschine.
Ah, okay.
Es gibt den Fachausdruck, aber das behalte ich nicht. Ich bin kein Mediziner. Am 12. bin ich aus dem Koma rausgekommen.
12. Januar?
12. Januar. Und, aber ich bin aus dem Koma rausgekommen, ich lag auf dem Rücken. Das Einzige, was ich konnte den Kopf bissen, ich lag auf dem Rücken, ich konnte den Kopf bissen wenden und die Fußspitzen ein bisschen bewegen. Das war das Einzige. Ich lag da und habe gedacht, ja, Pflegefall.
War das dein erster Gedanke?
Ja. Und ich habe dann den Oberarzt auch gefragt. Ich sage, Herr Doktor, ich habe vielleicht mal eine blöde Frage. Er sagt, es gibt keine blöden Fragen. Da sage ich, ich kenne da was anderes, aber okay. Er sagt, muss ich mir Gedanken über Rentenantrag, Erwerbsunfähigkeit machen? Nein, sagt er, das ist bei Corona-Patienten normal. Sagt er, in 2 Wochen laufen sie wie ein junger Hirsch über den Flur. Naja, klar, er wollte mich motivieren, ging raus und sagte, die Krankenschwester, Herr Doktor, übertreibt gerne.
Es ist nur eine Woche.
Es waren nicht 2 Wochen, es war etwas länger. Aber ich konnte gar nichts. Ich war ein kompletter Pflegefall. Und nun war es so, dadurch, dass ich in Detmold auf der Intensivstation war, da war ich austherapiert. Die haben keine Möglichkeit mehr gehabt. Also entweder ich hätte es geschafft oder ich hätte es nicht geschafft. Aber ich hätte es nicht geschafft, weil die Blutwerte waren so katastrophal. Das war
Hat deine Frau schon damit gerechnet, dass du stirbst?
Ja. Und jetzt war ich da und Thomas, wie jung bist du?
Bitte?
Wie jung bist du?
59.
Ah, ein bisschen älter als ich. Ich bin 56. Ich war damals 55. Mit 55 mit Rollator unterwegs zu sein, das muss man sich vom Kopf her schon mal vorstellen. Ich musste das Gehen wieder lernen. Ich musste wirklich lernen zu gehen. Bin dann mit Rollator, damit ich auch für die Reha fähig bin. Bin dann langsam über den Flur gegangen und da kam eine Krankenschwester aus dem Behandlungszimmer raus und ich brauchte nicht viel Geschwindigkeit reduzieren. Dann bin ich stehen geblieben und habe gesagt, gehen Sie vor, Sie sind bei der Arbeit, ich mache ja nur Urlaub hier. Dann schaute sie mich an und sagt sie, Sie sind das Wunder von Detmold. Sie sind doch Herr Penner. Sagt Herr Penner, ja, aber Wunder von Detmold. Er sagt sie, wir haben alle nicht damit gerechnet, dass Sie überleben.
Wie lange warst du im Koma? 3 Wochen? Wenn es so
vom 17. bis zum 12. Ja, 3 Wochen und 3,5.
Was mich ja immer so interessiert, ist, gibt es da Erinnerungen dran?
Ja.
Also eigentlich war es eine Frage, wo ich dachte, du sagst, nö, aber...
Also ich muss das immer einschränken, ich kann es nicht von anderen sagen. Ich kann es nur von mir sagen. Beschränke das wirklich auf die Dinge, an die ich mich genau erinnern kann und nicht an Dinge, die ich... Es gibt so viele Erfahrungen, bei denen aber ich nicht mehr genau weiß. Beispielsweise, ich habe so analytisch, kritisch, humorvoll Dinge durchgedacht und ich wusste zum Beispiel im Koma, wir haben keine Patientenverfügung. Und ich habe ein Anliegen gehabt, meiner Frau das zu vermitteln, dass da wusste ich das gar nicht, war ja im Koma, aber ich wollte meiner Frau irgendwie übermitteln, dass sie nicht die Maschinen abstellt oder nicht die Zustimmung erteilt. Ich habe später erst erfahren, dass sie tatsächlich als gerichtliche Betreuerin eingesetzt war bei mir. Das wusste ich ja gar nicht. Aber ich habe das wirklich durchdacht, weil ich gedacht habe, der Zeitpunkt, wann das Leben endet, das bestimmt Gott und nicht ich durch Knopf betätigen. Und ich habe das wirklich so intensiv durchdacht und ich habe versucht, das meiner Frau irgendwie zu übermitteln, ihr klarzumachen.
Okay, nicht Koma, du liegst da.
Ja.
Bist weg und durchdenkst die Tatsache, dass ihr ja keine Patientenverfügung habt.
Das ist ein Punkt.
Und wie hat deine Frau reagiert in Sachen Maschine abschalten etc.?
Wir haben ja keine Möglichkeit gehabt. Komme ich vielleicht
mal ganz kurz. Es fand ja keine Kommunikation statt.
Genau, ja. Ich hatte die Vorstellung, ich kann das irgendwie übermitteln. Man durfte ja keinen Besuch bekommen.
Ja, stimmt.
Das war außer noch, es gibt eine Ausnahme. Es sei denn, dass man sich verabschieden muss. Und meine Frau durfte mich besuchen. Es gab zwei Bereiche, die für mich enorm, vom Erleben im Koma sehr interessant, sagen wir drei. ZVK.
ZVK.
Das ist keine Zentralvergabe für Klausuren oder wie auch immer, sondern diesen Begriff kannte ich davor nicht. Das ist zentraler Venenkatheter. Das ist der Katheter, der hier angelegt wird.
Das heißt, du hast im Koma-Zustand den Begriff ZVK irgendwie?
Den Begriff kannte ich davor überhaupt nicht. Zentraler Venenkatheter, Schenkel am zentralen Venenkatheter. Es gibt 4 davon, die gehen davon ab, wenn der Hauptzugang verstopft ist oder wie auch immer. Als ich aus dem Koma rauskam, waren das für mich ganz normale Begriffe.
Es kann ja auch sein, dass die Krankenschwester oder Ärzte sagten, ZVK, links, ZVK. Der Egon, der kriegt im komatösen Zustand mit, ja. ZVK, ZVK.
Das kann durchaus sein.
Was ja die These, stützen würde, dass im komatösen Zustand ein Erleben und Mithören möglich ist.
Also von mir kann ich das bestätigen, ja.
Du wirst den Begriff nie mehr vergessen.
Wahrscheinlich, wenn Gott mir das Gedächtnis erhält. Ich habe wahrgenommen, Pfleger standen da, die haben meine Patientenakte in der Hand gehabt, haben sich unterhalten, dass jemand bei diesen Blutwerten noch zurückkommt, das ist ja ein Wunder. Ich habe gedacht, ja, das ist ein Wunder. Ich habe dann mitbekommen, wie die über den Oberarzt gelästert haben.
Oh, wow, wow, wow.
Da habe ich dann da gelegen und habe gedacht, Leute, das muss jetzt wirklich nicht sein. Thomas, zwei, was für mich vom geistlichen Standpunkt her enorm wichtig ist, sind zwei Bereiche. Das ist mehrere.
Kann ich dich reinfragen?
Ja, klar.
Hast du mit Jesus gesprochen?
Ja.
Hast du ihn gesehen?
Nein.
Wie lief die Kommunikation ab?
Vielleicht mal der andere Punkt.
Interessiert mich aber.
Ja, komm ich gleich zu.
Okay.
Im Koma war für mich, ab einem bestimmten Punkt war für mich klar, dass ich sterbe. Das war für mich Gewissheit.
Du lagst im Koma und wusstest, das wird nichts mehr.
Und ganz interessant, es war keine Sanduhr, sondern es war eine digitale Uhr, die ich gesehen habe. 6 Minuten, das lief von 5:59,
ja,
lief es runter. Es waren bestimmte Fragen, aber an die Fragen, die da gestellt wurden, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Wurden Fragen gestellt?
Es waren Fragen zu beantworten, die wurden beantwortet. Und bei einer Frage hakte es. Dann sprang die Uhr wieder auf 5:59 und lief wieder zurück.
Praktisch.
Und ein paar Mal, ne? Und ich dachte immer, so, und in der Sache.
Du weißt aber nicht mehr, welche Fragen das waren.
Nein, leider nicht. Für mich war klar, ich sterbe. Und ich konnte mich auf das Sterben vorbereiten. Ich konnte das Erlösungswerk Jesu für mich nochmal neu in Anspruch nehmen, dass ich sagen konnte, das Blut Jesu, das aus der Kinderstunde, als wir nach Deutschland kamen, in Unamassen, da waren wir in der Kinderstunde, das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden.
Hast du dir?
Ja, und dann heißt es im Refrain, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und kollerten ein paar Tränen über die Wangen, aber als ich dann gedacht habe, ja, da kam wieder mein vielleicht Jurist, vielleicht auch mein Humor wieder zum Vorschein, dass ich dachte, ja, das ist so unsere Vorstellung. Vielleicht wird es ja anders sein. Vielleicht wird es ja sein, das muss ja sicher sein, das ist Thomas oder das ist Egon. Vielleicht wird man erkennungsdienstlich behandelt per Fingerabdruck oder wie auch immer. Das waren wirklich meine Gedanken. Gedanken, die ich hatte. Das muss ja gesichert sein, aber ich dachte, das ist so unsere Vorstellung, aber vielleicht werden uns Engel erst in Empfang nehmen oder wie das jetzt ablaufen wird. Ich war gespannt. Ich bin auch heute gespannt, wie das konkret abläuft.
Also keine Angst und
ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst, sondern ich war wirklich gespannt. Weil ich wusste, ich bin ein Kind Gottes. Na, ich habe noch gedacht, das Erlösungswerk Jesu für mich nochmal in Anspruch nehmen. Eigentlich brauche ich es nicht. Ich bin ja ein Kind Gottes.
Also gestorben, gekreuzigt, auferstanden, für mich, Blut vergossen. Ich bin sein Kind.
Genau.
So, das nochmal durchgegangen. Ja. Ganz kurz gescannt.
Ja. Und ich dachte, safe. Ich dachte, das Glaubensbekenntnis brauche ich eigentlich nicht. Ich bin ja ein Kind Gottes. Es schadet ja nicht. Das waren so meine Gedanken.
Alles da drin.
Ja. Und deshalb, und aber diese Uhr, die sprang wieder immer wieder auf 5:59.
Und welche Farbe hatten die Zahlen?
Ich meine, die waren, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich meine, es war weiß oder helle Farben und das waren digital.
Mhm, ja.
Ich hatte einen Trachealschnitt. Also was ECMO beinhaltet, volles Programm.
Ja, das lassen wir mal.
Ja. Und,
nicht jeder Zuschauer.
Ich sag's dir jetzt so, wie es ist. Es muss abgesaugt werden. Schleim sammelt sich an und dann ist der Pfleger mit dem Sauger und das hat mich enorm geschwächt. Das erzeugt einen gewissen Reiz und so, und der hat dann abgesaugt und der wollte dann weiter absaugen. Ich habe für mich gesagt, ich kann nicht mehr, ich mache nicht mehr. Ich habe den Mund zugehalten. Und
Im komatösen Zustand.
Und er wollte den Mund aufmachen, ich habe aber den Mund zugehalten. Der hat es versucht, dann sagte er, der lässt es nicht zu. Und im Koma war für mich klar, wenn ich das jetzt nicht zulasse, dann sterbe ich. Dann habe ich ihm signalisiert, habe den Mund aufgemacht, dann hat er wieder abgesaugt. Das sind Einzelmomente. Thomas, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich sagen. Das ist jetzt definitiv so, dass
wir sind ja hier jetzt nicht in einer wissenschaftlichen Sendung oder das ist deine Geschichte und deine Erinnerung. Du warst ja im Augenblick noch dabei zu sagen, ich scanne noch mal mein Glaubensbekenntnis durch und habe das Fazit gezogen, ich bin safe. Und wie ging es weiter?
Wenn ich das jetzt nicht zulasse, dann sterbe ich, aber dann habe ich es zugelassen, dass es abgesaugt wird. Und dann ging es irgendwie weiter.
Dann liegt die Uhr wieder.
Es war, nein, die war weg. Die war nicht mehr da. Mhm. Ich habe dann Thomas in der, wird das aufgenommen?
Ja, klar.
Jetzt schon?
Die ganze Zeit.
Dachte, ich erzähle dir jetzt erst.
Nein, wir laufen voll durch. Das ist das Beste.
Okay. Ich habe dann nicht die Vorstellung. Es waren so viele Dinge. Übrigens ist das etwas sehr Interessantes. Man träumt enorm intensiv, sehr lebensnah. Was bei mir der Fall war und was ich auch bei anderen mitbekommen habe, auch in der Rehe, ich habe mich da mit sehr vielen Leuten unterhalten. Ich habe fast jede Gelegenheit genutzt, Leute anzuquatschen und anzusprechen. Ich habe es von einigen gehört, dass man träumt einen Traum, der wird dann unterbrochen. Ich weiß nicht, in welcher Situation. Vielleicht ist es so, dass man gewendet wird, gebettet wird. Wir wurden ja auch teilweise bewegt, dass die Gelenke nicht komplett einfrieren oder einrosten. Dass dann wahrscheinlich der Traum irgendwie unterbrochen wird.
Also wie ein Fernsehprogramm, das wo man auf Pause drückt oder eine DVD und du liegst dann wieder richtig und dann geht's weiter.
Und dann geht der Traum weiter.
Ja, ja.
Ja, okay. Das ist ganz erstaunlich. Und ich habe mich mit einem in der Rehe unterhalten, der sagt, er hatte einen Albtraum gehabt und er hatte, wenn es unterbrochen, dieser Pausenknopf, wenn es unterbrochen war, dann hat er Panik gehabt, dass der Traum weitergeht. Aber der ging weiter. Und bei mir waren es ganz interessante Träume. Ich habe geträumt, dass ich gestorben bin. Ich wurde dann von der Klinik, das Bestattungsinstitut lag sofort neben der Klinik, wurde dann zum Bestatter rübergebracht und wurde zur Bestattung vorbereitet. Und ich habe da gelegen und habe gedacht, ich bekomme ja alles mit.
Hast du dich von oben gesehen und du lagst da oder warst du und das darf, was machen die mit mir?
Also in der Situation war ich in meinem Körper drin. Mhm. Und ich habe da gelegen und ich bekomme alles mit. Und ich habe gedacht, ich habe gelesen, nach jüdischem Verständnis ist es so, dass wenn der Mensch gestorben ist, dass die Seele und der Geist noch 3 Tage in der Nähe des Verstorbenen ist. Wenn die 3 Tage rum sind, dann ist er endgültig tot. Da habe ich da gelegen und habe gedacht, möglicherweise haben die Juden da recht, weil ich bekomme ja alles mit. Ich habe mitbekommen, da waren dann 2 vom Bestattungsinstitut und der eine fragte mich, Herr Penner, sollen wir Sie warm waschen oder kalt waschen? Ich konnte nicht antworten. Er hat mich definitiv warm gewaschen. Das weiß ich. Und er hat mich immer wieder mit Herrn Penner angesprochen und dann fragte der andere, warum sprichst du ihn mit Herrn Penner an? Der sagte, naja, das ist ja Respekt vor dem Verstorbenen. Und ich kann nicht antworten, ich kann nichts sagen, ich bin ja tot, aber ich bekomme alles mit. So habe ich das geträumt. Dann bin ich mit dem Leichenwagen nach Lage gebracht worden. Und ich habe gespürt, mal ist es wärmer, mal ist das Gebläse im Auto angegangen. Ich habe im Leichenwagen Musik aus dem Raum der Kirche gehört.
Also jetzt, nicht eins live, sondern Kirchenmusik?
Nein, es war kirchliche Musik. Ich kann jetzt nicht sagen, welche. Aber es war Musik aus dem Raum der Kirche. Bin dann in das Bestattungshaus nach Lage gebracht worden. Und ich bekam ja alles mit. Und ich habe gedacht, okay, bin ich jetzt tot oder bin ich nicht tot? Und
das ist crazy.
Dann habe ich da gelegen und habe gesagt, so, ich habe tatsächlich den Gedanken gehabt, mal gut, dass wir keine Feuerbestattung praktizieren. Denn dann wäre ich schon definitiv tot. Und ich lag dann da und habe dann irgendwann für mich gedacht, wenn ich jetzt nicht tot bin, ich muss aktiv werden, sonst werde ich bestattet.
War der Sarg offen oder zu?
Nein, ich war noch nicht im Sarg. Ich lag in dem Leichenhaus oder wie auch immer. Und wurde dann, so habe ich das wahrgenommen, ich wurde fertig gemacht als Leiche, wurde auch angekleidet, habe eine Krawatte bekommen und eine Krawattennadel. Und lag dann da und habe jetzt gedacht, ja, wenn du nicht tot bist, dann musst du jetzt aktiv werden. Und ich muss da wohl, ich weiß nicht wie, ich muss entweder mich aufgerichtet haben. Aber dann kamen die Pfleger und haben, Herr Penner, was machen Sie, was machen Sie? Ich habe dann gesagt, ich bin nicht tot. Und dann sagt der eine Pfleger, natürlich sind Sie nicht tot, Sie reden doch mit mir.
Dann wir sind gerade wieder in der Realität, oder?
Gleich, dann sage ich zu ihm, hören Sie auf, mich zu veräppeln. Ich sage dann, erklären Sie mir doch mal, warum die Krawatte und die Krawattennadel dran ist. Dann sagt er, so habe ich das geträumt. Dann sagt er, das kann ich dann auch nicht erklären. Aber diese Erfahrung.
Also du wolltest nicht sterben.
Das kann ich gar nicht mal sagen, weil ich meine, klar, Wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich beispielsweise auch den Mund nicht geöffnet, weil für mich klar war beim Absaugen, wenn ich das nicht mache, dann sterbe ich, dann bin ich definitiv tot. Im Nachhinein, ich habe mich mit meiner Frau sehr viel darüber unterhalten, dass die hat mich dann, weil ich so oft darüber berichtet habe, die hat mich auch gefragt, wie wär's aus deiner Sicht, wärst du lieber im Himmel? Ich sagte zu ihr, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich weiß, dass es im Himmel besser wäre. Natürlich ist es ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat, dass ich am Leben da sein darf. Und das ist, weißt du, eine Erfahrung, die ich, wir waren vor, das sind jetzt 2¼ Jahre her, wir sind in Rom gewesen mit einer Reisegruppe. Das ist eine Erfahrung für mich, die sehr wertvoll gewesen ist, auch im Koma. Ich habe im Koma daran gedacht. Wir sind in den Katakomben gewesen. Und bei der Führung hat der, war wahrscheinlich ein katholischer Priester oder wie auch immer, der hat dann bei der Erklärung und der Führung in den Katakomben gesagt, da haben sich Christen früher getroffen, die Gottesdienste da abgehalten. Die Katakomben sind aber ein Friedhof, da wurden Leute beerdigt. Das heißt, die Leute haben sich da getroffen, weil die Römer eigentlich nicht auf die Friedhöfe wollten. Das war für die, klar, Tote und Tabu. So weiter. Hm. Und da hat dann gesagt, die Gläubigen haben sich da versammelt, die haben ihre Gottesdienste gehabt. Der sagte, für die Gläubigen, und das war für mich das Wertvolle, alleine für diesen Satz hat sich die Reise gelohnt. Er sagte, für die Gläubigen der ersten Zeit, nochmal Kontext, Friedhof, Katakomben, sagt, für die Gläubigen der ersten Zeit war eine Beerdigung kein Trauerfest, sondern ein Freudenfest, weil die wussten, dass der Verstorbene bei Christus ist. Und im Koma habe ich mich daran erinnert und das war für mich auch eine der wertvollen Erfahrungen, dass ich wusste, okay, natürlich für die Angehörigen ist es Abschied, ist es Trennung und so weiter, aber für den Verstorbenen, der in Christus stirbt, ist das das Beste, was einem passieren kann. Ich bin davon überzeugt, ich war wirklich, wahrscheinlich, wenn man es bildlich sagen will, ich habe schon die Türklinke in der Hand gehabt für die Ewigkeit. Und aus irgendeinem Grund, ob das jetzt die unglaublich vielen Gebete waren. Das werden wir vielleicht Gott eines Tages fragen können. Aber ich war im Grunde genommen, es war schon der Übergang. Thomas, für mich auch zwei interessante Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Als ich in der Klinik war in Detmold noch, da war ein Bekannter, bei dem hatte ich mal Musikunterricht. Ich bin furchtbar unmusikalisch. Aber ich habe bei ihm Geigenunterricht gehabt und er ist fast an mir verzweifelt. Und dass ich auf der Intensivstation war, er ist auch auf der Intensivstation gewesen und er wollte mich unbedingt besuchen, das ging aber nicht. Man durfte ja keine Besuche, obwohl er selbst auf der Intensivstation war. Und mein Neffe ist mit seiner Tochter verheiratet. Wir kennen uns, wir schätzen uns, aber wir haben keinen näheren Kontakt, dass man jetzt sagt, man besucht sich regelmäßig oder so. Ich habe dann geträumt, dass Anita, so heißt sie, sie saß auf einer kleinen Stufe, hatte Tränen in den Augen, erzählte mir etwas, aber ich habe sie nicht verstanden. Ich versuchte nachzufragen, was sie meint und die hat es wiederholt, aber es kam bei mir nicht an. Ich konnte sie nicht verstehen. Und dass ich dachte, boah, doch nicht, dass er Corona hat, der Ehepartner. Als ich dann aus dem Koma raus war, schon in Bad Oeynhausen, als meine Frau mich das erste Mal besucht hat, hat sie erzählt, ihr Vater ist gestorben. Ich kann das jetzt nicht definitiv festmachen, dass ich sage, das ist es, was sie mir sagen wollte. Aber ich habe, Thomas, weder davor noch danach von Anita geträumt. Ich komme auch nicht drauf. Aber das ist eine Sache, bei der es gibt mir zu denken, aber ich kann es nicht festmachen. Ich kann es nicht festmachen, dass man sagt, das ist jetzt, hat die und die Bedeutung, aber das ist etwas, was mich begleitet, was mich beschäftigt. Und du fragtest ja, wie hast du das wahrgenommen? Ich hatte definitiv eine Situation, dass ich lag schräg links von oben, habe ich gesehen, wie die Pfleger an mir gearbeitet haben. Die Situation ist definitiv bei mir in Erinnerung geblieben, das war so. Das war ein kurzer Moment, das war nicht lange, das war gefühlt, würde ich sagen, das waren vielleicht ein paar Sekunden.
Egon, hat das mit dir und deinem Traum, jetzt nachdem du genesen bist und wieder fit bist, welche Veränderung hat es in dir bewirkt gegenüber Träumen generell?
Gegenüber Träumen generell, das ist ja man kann es ja nicht fassen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme Träume bewusster wahr oder nicht. Also was ich definitiv für mich rausgenommen habe, ist, dass ich sage, das ist zumindest auch etwas, was ich immer wieder auch Leuten sage, die sich zum Beispiel jetzt auch melden und fragen, Angehörige sind im Koma oder gehen den gleichen Weg, dass ich denen sage und empfehle, betet, dass Gott gute Gedanken ins Herz legt. Ich kann jetzt nicht sagen, Träume sind für mich jetzt wichtiger oder nicht, aber in der Zeit damals war das für mich enorm wertvoll und ich bin überzeugt, dass Gott Gedanken reinlegt, ja, dass Gott Gedanken schenkt, Gedankenprozesse auch lenkt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass für mich jetzt Träume eine übergeordnete oder stärkere Rolle haben oder nicht. Thomas, eine Sache, die für mich auch so interessant war im Koma. Die älteste Tochter war schon verheiratet und die jüngste war...
Eure. Bitte? Eure älteste Tochter.
Ja, wir haben zwei Mädels und die jüngere Tochter war befreundet und ich habe ihr vor dem, dass ich ins Krankenhaus kam, versprochen, Katrin, ich würde mich freuen, Katrin heißt sie, Katrin, ich würde mich freuen, wenn ich dich deinem Bräutigam auf der Hochzeit zuführen könnte. Als Vater, Brautvater. Und ich habe im Koma auch darüber nachgedacht und ich habe Gott einfach den Wunsch geäußert, Gott, ich habe einen Wunsch. Wenn du es anders siehst, ist auch okay. Ich würde gerne mein Versprechen meiner Tochter gegenüber einhalten. Und als ich aus dem Koma rauskam, dann in die Reha, dann haben die mich besucht und haben mich überrascht. Meine Frau kam und wir waren dann draußen. Es war kalt und plötzlich kam dann meine Tochter mit ihrem Freund, kam dazu und ich habe es nicht erwartet. Dann haben die gesagt, wir haben uns verlobt. Das war für mich so der Gedanke, dass ich sagte, Gott, dann kannst du mich nehmen. Dann habe ich meine Aufgabe erfüllt, dann ist das okay. Dann und als meine Tochter, die hat jetzt am 2. Oktober geheiratet und als ich sie dann ihrem Bräutigam tatsächlich zuführen konnte, ich habe es auch meiner Frau gesagt. Ich sage, weißt du, Gott hat mich so oft wirklich beim Wort genommen. Rechne damit, dass nach dem 2. Oktober möglicherweise Dinge passieren, die... Aber Thomas, das war für mich zum Beispiel dieses Bewusstsein, wenn der Abschied da ist, dann ist es keine Tragödie, sondern für denjenigen, der zu Christus gehen kann, ist es das Beste, was es gibt.
Nee. Du hast ja, wenn man das mal platt formuliert, hattest du ja fast schon Seherqualitäten. Du hast Dinge vorausgesehen.
Ja.
Also du hast dir darüber Gedanken gemacht?
Ja, ich habe mir Gedanken darum gemacht, was das bedeuten kann. Was für mich ist es so, dass das ist aber meine laienhafte Vorstellung, dass man wahrscheinlich schon irgendwie in einer Zwischenwelt ist. Zum Beispiel diese Sache mit Anita auf der Treppe, dass sie das geäußert hat, dass sie ich habe mich mit meiner Frau sehr häufig darüber unterhalten. Ich kann es nicht eingrenzen, ob ich das geträumt habe, gerade dann, als er gestorben ist. Das kann ich nicht beurteilen, ich weiß nicht. Seherqualitäten ist vielleicht das, ich kann es jetzt nicht genau definieren, was es bedeutet, aber ich meine zum Beispiel gewisse Dinge, dass man möglicherweise schon in einer Zwischenwelt ist.
Und du sagtest ja, die Tür war zu.
Die Tür
war zu. Du hattest schon im Bilde gesprochen, die Hand an der Klinke, ja. Die Hand an der Klinke. Und aber warst du auch dann plötzlich mal Kind in deiner komatösen Zeit?
Nein. Nein, das war Gegenwart. Das war komplette Gegenwart.
Also dann kein Zeitstrahl, sondern.
Nein, ich habe bestimmte Dinge sehr intensiv durchgedacht. Ich habe, das Interessante ist, meine Frau und ich, wir haben ein Haus. Das Haus gehört meiner Frau. Und im Koma habe ich beispielsweise geträumt, sie hat das Haus verkauft. Ich habe noch gedacht, ist interessant, die hat mit mir nicht Rücksprache gehalten. Aber der andere Gedanke war sofort, naja, ist okay, es gehört ja auch ihr. Das Interessante war, das erste Telefonat, da habe ich dann meine Tochter gefragt, ja, wo wohnt ihr denn jetzt? Die waren beide erstaunt, warum ich diese Frage stelle.
Ah, ist interessant.
Dass ich,
totale Vermischung.
Ich frage, wo wohnt ihr jetzt? Weil für mich klar war, die hat das Haus verkauft. Und ich habe durch dieses Träumen, dass meine Frau oder dieses, ich kann es nicht definieren, dieses Wahrnehmen, dass sie bitte nicht die Maschinen abstellt, sondern dass wir kämpfen. Das erste Telefonat mit dem Schwager war dann so, dass ich wohl mehrfach geäußert habe, nie aufgeben, immer weiter kämpfen. Johann, nie aufgeben, Johann heißt der. Johann, nie aufgeben, und er hat sich noch gewundert,
weil
für mich wichtig war, dass man die Geräte nicht abstellt. Ne?
Hat das deinen Glauben verändert?
Ja.
Inwiefern?
Die erste Zeit war der Gedanke sehr häufig, dass ich aus der Perspektive gedacht habe, wenn ich jetzt im Himmel wäre, was wäre dann? Ja, ich meine, ganz klar, wie wäre die Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes? Das ist ja ein absolut phänomenaler Gedanke, dass man sagt, boah, ich hätte die Gelegenheit wirklich um Haaresbreite, dass ich in der Gegenwart Gottes bin. Und trotzdem jetzt im Alltag, dass man da dann immer wieder dran denkt, ja, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich im Himmel wäre? Würde ich die Dinge wahrnehmen? Was macht meine Frau? Wie geht es ihr? Und so weiter. Das hat meinen Glauben insofern verändert, dass ich in der Tat wirklich häufig von der Ewigkeitsperspektive denke.
Egon, hier blinkt die Festplatte. Gibt uns noch 5 Minuten. Ja. Ja, vielleicht auch 6. Das ist für mich die Aufforderung, mit meinen 4 Schlussfragen anzufangen. Fassen wir uns kurz. Also ich fasse mich kurz und du probierst es.
Ja.
Gibt es ein Buch, das du mindestens 2-mal gelesen hast? Und wenn ja, welches und warum?
Du hast mir die Fragen freundlicherweise schon davor zugeschickt.
Ja, diese 4 Fragen kriegt ihr immer alle zugeschickt.
Vielleicht hätte ich das nie sagen sollen. Aber ich kann mich nicht erinnern, wenn ich jetzt sage, ich habe die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen, dann klingt es sehr fromm. Aber ist es so? Ich habe es ein paar Mal durchgelesen.
Das heißt fromm.
Andere Bücher, Kinderbücher, wenn ich den Kindern vorgelesen habe, ja.
Ist doch gut. Ja. Und die zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor einem Jahr?
Beispielsweise Aufgaben, die ich übernehmen soll. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht.
Und die dritte Frage ist ja ähnlich. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir seither angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
Also auch das klingt sehr fromm. Also die Beziehung zu Gott ist enorm geändert.
Das heißt fromm. Das ist dein Leben.
Das ist mein Leben. Die Beziehung, ich lese zum Beispiel die Bibel mit einem anderen Gesichtspunkt. Ich sehe bestimmte Dinge nicht mehr für so wichtig, die davor sehr wichtig sind. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in dem Kreis sagen kann. Für mich war früher der 1. FC Köln enorm wichtig. Ich bin Sympathisant vom 1. FC Köln.
Sympathisant von Bayern München.
Das ist ein Fehler.
Oder Köln.
Natürlich interessiert das mich auch weiter, aber es hat nicht mehr den Stellenwert. Ja. Ich freue mich, wenn die gewinnen, aber ich trage nicht Trauer, wenn die verlieren. Das heißt, die wirklich wichtigen Dinge, die Beziehung zu meiner Frau ist wesentlich tiefer gehender. Und zum Beispiel die Beziehung in der Familie, die ist durch diese Sache enorm gestärkt. Die war davor gut, aber dadurch enorm gestärkt. Und
dann die letzte Frage jetzt. Was würdest du auf ein Plakat schreiben? Das im Müngersdorfer Stadion in der Halbzeit gezeigt wird.
Also für mich ist aus dieser Sache heraus diesen Moment, den ich hautnah erlebt habe, die Ewigkeit im Grunde genommen schon die Türklinke in der Hand zu haben, dass man sagt, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man sagt, ich würde es jedem Menschen wünschen, dass er sich mit Gott versöhnt. Ja, wenn man das plakativ darstellen kann, lass dich versöhnen mit Gott, weil jeder Mensch in die Situation kommen wird, früher oder später. Man hofft vielleicht später, aber diesen Moment wird jeder erleben.
Und der Moment kommt.
Dass man da sagt, ich weiß und ich brauche vor dem Sterben keine Angst zu haben, weil ich weiß, dass ich bei Christus sein werde.
Ist ein Film, oder? Also der gibt wirklich viel Stoff zum Nachdenken. Nicht nur, wie wir mit Koma-Kranken umgehen und wie wichtig es ist, dass sie unsere Hand spüren und unsere Stimme hören, sondern auch dieser Blick, ich sag's mal, durch den Vorhang. Hinterlass dicke, fette Daumen dem Egon. Ich bin echt dankbar, dass er das so authentisch erzählt. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, gute Gedanken und bleibt oder werdet super froh. Macht's gut und tschüss.